Du spürst genau, etwas verändert sich. Du spürst vielleicht auch, du veränderst dich, und zwar unweigerlich und unfreiwillig. Also schaust du zurück und versuchst festzuhalten an den vertrauten alten Erinnerungen, daran, wie es mal war und an all dem, was du jetzt nicht mehr hast. Doch durchs Festhalten bleibst du an einem Fleck, wo du feststeckst. Weißt du denn nicht, dass Vorwärtsgehen leichter ist, ohne sich umzudrehen, ohne ständig zurück zur Vergangenheit zu sehen? Denn indem du den Fokus aufs Alte setzt, lebst du ja nie vollkommen im Hier und Jetzt. Du trauerst dem nach, was du haben willst, und verpasst im Heute so viel. Wenn du drauf wartest, dass alles wird, wie es mal war, kann es sein, dass du dann für immer warten darfst, denn Dinge und Menschen verändern sich, egal ob du das willst oder eben nicht. Es ist ein bisschen wie mit Kleidern. Du wirst kläglich daran scheitern, ein Leben lang dein erstes Shirt zu tragen. Zumindest geht das nicht, ohne dich komplett zu verstellen, zu verbiegen und zu quälen. Das Alte muss weg, es passt nicht mehr, etwas Neues, Angepasstes muss jetzt her. Und so ändert sich das Umfeld, das, worin du gerade steckst. Umstände, Beziehungen oder auch mal dein Gepäck, doch der Mensch darin ist stets der gleiche, das Grundgerüst bleibt immer stehen. Und lass dir sagen, dein Grundgerüst ist exklusiv und wunderschön. Schon möglich, dass der Prozess, in dem du steckst, auch Unschönes aufdeckt, neue Seiten in dir weckt und einfach weit entfernt erscheint von perfekt. Doch sieh's mal als einen Lerneffekt, wie eine Art Upgrade. Dein Leben und Umfeld bekommen hin und wieder ein Update. Vielleicht ja einscannen und aussortieren von Schädlichem im Leben, von zerstörerischen Viren. Oder ein Löschen von Spam in deinem Leben mit anschließendem Papierkorb leeren. Nicht immer ist es möglich, den Grund selbst zu sehen, dass wir durch manches in unserem Leben gehen. Konstanten und Gewohnheit geben uns starken Halt und somit fühlt sich Veränderung auch mal an wie ein freier Fall. Doch ich weiß, wer jeden Schritt begleitet, wer uns auffängt, führt, den Weg anleitet, wer schon jetzt das Übermorgen sehen kann und somit am besten weiß, was passieren soll und wann. Was wäre also, wenn du damit beginnst, das alles als Chance zu sehen, als Gewinn? Wenn du versuchst zu vertrauen, dass du auf das, was gerade geschieht, in ein paar Jahren voll Dankbarkeit zurücksiehst. Klar verändert sich gerade etwas, das ist unschwer zu sehen. Du wächst, du reifst und ich weiß, das tut weh. Doch glaub mir, du wirst schon ganz bald sehen, nach dem Wachstumsschmerz wirst du größer dastehen.
Ich würde euch gerne einen Predigttext vorlesen. Nachdem er ein bisschen länger ist, dürft ihr gerne sitzen bleiben, wenn ihr möchtet. Der Predigttext heute steht im Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich auf diese Weise. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der auch Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa. Und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Simon Petrus sprach zu ihnen: Ich gehe fischen. Und sie antworteten: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus, stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sprach zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, dort werdet ihr finden. Und sie warfen die Netze aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Und als Simon Petrus das hörte, es ist der Herr, da zog er sich das Obergewand aus, denn er war nackt und warf sich in den See. Und die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Jesus spricht zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf, zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus sprach zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen und auf die gleiche Weise auch den Fisch. Es ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Soweit die Worte aus der Heiligen Schrift.
Magst du das noch? Himmlischer Vater, wir beugen uns in deiner Gegenwart. Möge dein Wort uns regieren, dein Geist sei unser Lehrer und deine große Herrlichkeit unser Herzensziel durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Ich habe eine kleine Frage zum Einstieg mitgebracht. Seid ihr schon mal in die Versuchung gekommen, ein altes Kleidungsstück aus dem Schrank hervorzuholen, was ihr schon länger nicht mehr angezogen habt? Ja. Wie ging es euch dabei? Viele lachen. Ja, genau, manchmal schrumpfen Kleidungsstücke, aber das ist bestimmt nur durch den Wäschetrockner passiert. Manchmal steht man dann so vor dem Spiegel und konstatiert, die Zeit hat Spuren hinterlassen. Dinge sind nicht mehr so wie früher. Was mal gepasst hat, das passt jetzt nicht mehr. So wie die Poetry Slammerin gesagt hat, das Alte muss weg, es passt nicht mehr. Etwas Neues, Angepasstes muss jetzt her. Ich glaube, dass das den Jüngern am See Genezareth ähnlich gegangen ist. In der Geschichte ist von See von Tiberias die Rede, aber das ist einfach nur, weil da die Stadt Tiberias direkt an dem See liegt. Das ist derselbe Ort gemeint. Ich glaube, dass es denen ganz ähnlich gegangen ist, den Jüngern. Es ging ihnen zwar jetzt nicht um Kleidergrößen, aber um die Feststellung, irgendetwas passt hier nicht mehr. Es hat sich was verändert. Was hat sich denn an diesem Morgen verändert? Das lesen wir im ersten und auch im letzten Vers von dem Bibelabschnitt. Die bilden so ein bisschen einen Rahmen um diesen Abschnitt. Da heißt es, Jesus offenbarte sich aber so. Und am Ende, das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Also, das ist neu, dass Jesus sich als Auferstandener seinen Jüngern zeigt. Und was heißt das denn eigentlich, offenbaren? Das heißt, dass man etwas bisher Geheimgehaltenes oder eben Unausgesprochenes zu erkennen gibt. Das heißt, Jesus lüftet seinen Jüngern gegenüber dieses Geheimnis, wer er denn eigentlich als Auferstandener ist. Und auch, wie es sich mit so einem auferstandenen Herrn lebt. Durch die Auferstehung hat sich die Situation für die Nachfolger Jesu nochmal total verändert. Und sie müssen einen Wachstumsprozess durchmachen, um sich an die neue Situation anzupassen. Das fällt ihnen gar nicht so leicht. Das ist auch mit so manchen Wachstumsschmerzen verbunden. Und wir wollen uns das heute mal anschauen, welche Wachstumsprozesse die Jünger durchmachen mussten und auch, was das vielleicht mit unserem Leben zu tun haben könnte. Und ich möchte es heute mal ein bisschen grafisch darstellen und habe euch dafür ein Pflänzchen mitgebracht. Da ist das Pflänzchen. Ich bin heute jetzt nicht so künstlerisch drauf, also es wird eine ganz simple Blume. Und diese Blume da, die wächst. Das Erste, was sich nach der Auferstehung verändert hat, das ist erstmal ganz wichtig festzustellen, Jesus selbst. Das ist schon rein äußerlich der Fall. Zum Beispiel am Ostermorgen, die Maria Magdalena, die hat Jesus nicht erkannt, so rein äußerlich. Und auch die Jünger hier in dem Text erkennen Jesus auf dem ersten Blick nicht. Der scheint also nach der Auferstehung irgendwie anders ausgesehen zu haben. Aber interessanterweise beschreibt keiner von den Evangelisten und auch sonst kein Verfasser der neutestamentlichen Briefe, wie genau sich dieses Äußere Jesu jetzt verändert hat. Vielleicht war es einfach schwer, in Worte zu fassen. Aber das vermute ich auch, dass das ein Grund ist. Es war vielleicht auch gar nicht so wichtig, wie Jesus jetzt ausgeschaut hat. Viel wichtiger war ja eigentlich die neue Rolle, die Jesus jetzt innehatte nach der Auferstehung. Er ist zurückgekehrt an seinen rechtmäßigen Platz, zur Rechten des Vaters, um von dort aus zu regieren. Also zumindest zur Himmelfahrt, aber hier in der Geschichte wird es ja, gehen wir darauf zu. Und das ist verbunden mit einer Rollenverschiebung. Eine Rollenverschiebung, die Jesus selber erlebt und die dann aber eine Rollenverschiebung für die Jünger zur Folge hat. Also, das Erste, was sich ja mal ändert, ist die Rolle der Jünger. Sie sind nun nicht mehr diejenigen, die einfach nur nachlaufen und lernen, sondern sie müssen jetzt selber Leitungsverantwortung übernehmen. Und das ist gar nicht so leicht. Vor lauter Ahnungslosigkeit, wie sie das jetzt anstellen sollen, ihr neues Leben, machen sie das, was sie einfach schon vor ihrer Berufung zum Jünger gemacht haben. Sie gehen fischen. Es erfordert schon einen immensen Wachstumsschritt, um eigene Wege zu gehen, eigene Impulse zu setzen, wenn prägende Leitungsfiguren oder Vorbilder aus unserem Leben wegfallen. Zum Beispiel, wenn Eltern sterben, die vielleicht für uns große Vorbilder waren. Wenn eine Firma in die nächste Generation weitergegeben wird. Wenn Gruppen und Kreise in der Gemeinde an neue Leiterinnen und Leiter gegeben werden. Oder wenn man einen neuen Lebensabschnitt beginnt, wo die Vorbilder plötzlich fehlen, da kann man sich schon mal mächtig ahnungslos fühlen. Jesus mutet seinen Jüngerinnen und Jüngern diesen Schritt zu. Wir sind eben nicht dazu gemacht, für immer nur Lernende zu bleiben. Gott möchte, dass wir selber aktiv werden, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir für unsere Entscheidungen gerade stehen und auch, dass wir lernen, andere zu lehren. An uns ergeht der Ruf Gottes, selbstgestaltend Gemeinde mitzubauen. Und wir können uns den Ruf auch nicht einfach entziehen. Entziehen hieße klein bleiben, nicht wachsen, nicht geistlich erwachsen werden. Und da möchte ich dir die Frage stellen, wo bist du gerufen, Gemeinde gestaltend mitzubauen? Wo bist du gerufen, außerhalb der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen, andere zu lehren, andere zu prägen? Durch Jesu Auferstehung hat sich aber jetzt nicht nur die Rolle der Jünger verändert, sondern zweitens, es hat sich die Bedeutung der Gemeinde verändert. Jesus ist jetzt nicht 24/7 mehr mit den Jüngern unterwegs. Nach Himmelfahrt ist er auch nicht mehr leiblich zugegen. Und das wirft doch die Frage auf, wie gehen wir als Jesus-Nachfolgende damit um, dass er unsichtbar ist? Wo finden wir ihn denn jetzt? Und da gibt der Text eine wichtige Antwort. Wir finden ihn unter anderem in der Gemeinde. Nicht nur, aber auch. Und was das praktisch bedeutet, das führt uns in dem Text Petrus vor Augen. Petrus hatte ja von Jesus den Beinamen Fels bekommen. Und in diesem Textabschnitt, in der ersten Hälfte von Johannes 21, da ist Petrus noch nicht wieder, ich nenne es jetzt mal, rehabilitiert. Der hatte seinen Herrn verleugnet und ist dann abgehauen. Aber er durfte Zeuge der Auferstehung werden. Und trotzdem ist zwischen Petrus und Jesus noch nichts ausgesprochen. Es ist eigentlich unklar, wie es jetzt mit Petrus weitergehen sollte. Was ist denn aus dem Felsen geworden, auf dem Jesus seine Gemeinde bauen wollte? Anfangs übernimmt Petrus in dem Text die Leitungsrolle noch. Alle folgen seinem Vorschlag, fischen zu gehen. Aber je länger sie durch die Nacht durcharbeiten und je erfolgloser sie werden bei ihrer Arbeit, desto unwichtiger wird, wer hier eigentlich die Führungsrolle hat. Petrus ist in seinem Versagen plötzlich hineingeworfen in die Gemeinschaft. Bevor er von Jesus in sein früheres Amt als Hirte rehabilitiert wird, ist er für eine kurze Zeit einfach nur einer unter den Jüngern. Der ist zwar von seiner Persönlichkeit immer noch initiativ, aber er hat keine offizielle Führungsrolle mehr inne. Als einer unter den Jüngern holt er die Netze ein und als einer unter den Jüngern nimmt er am gemeinsamen Mahl teil. Petrus musste lernen, in die Gemeinde hineinzuwachsen und nicht nur aus ihr herauszustechen. Wie geht's dir da in Bezug auf Gemeinde? Kannst du einer unter vielen sein? Hältst du das gut aus, ohne Amt, Aufgabe oder Titel? Hast du deine Gemeinde lieb, auch wenn sie dich nicht auf ein Podest hebt? Ich treffe immer wieder Leute, die sagen mir, dass sie sich in der Gemeinde verloren fühlen, wenn sie nicht gerade ein bestimmtes Amt oder eine bestimmte Aufgabe haben. Da schrillen bei mir immer so ein bisschen die Alarmglocken. Ihr dürft mich nicht missverstehen. Ich weiß, Mitarbeit in der Gemeinde ist super wichtig. Super wichtig auch, um seinen eigenen Platz zu finden. Aber Gemeinde ist kein Ort der Selbstverwirklichung. Es soll ein Ort des hingebungsvollen Dienstes sein. Warum musste Petrus diesen Wachstumsschritt hinein in die Gemeinde machen? Ich glaube, dass Jesus ihn fit machen wollte für seinen späteren Verkündigungsdienst. Und aber auch in der Ewigkeitsperspektive. Das gemeinsame Mahl mit Brot und Fisch, das ist nicht nur ein verspätetes Osterfrühstück. Es ist ein Sinnbild für das gemeinsame Mahl im Reich Gottes. Wenn Jesus wiederkommt, ist übrigens ganz oft so im Johannesevangelium das Thema. Und in diesem Reich, wenn Jesus wiederkommt, da geht es um das Zusammensein mit mir und meinem Herrn Jesus. Falsch. Es geht um das Zusammensein mit Jesus und seiner Gemeinde. Mit Jesus und seiner Gemeinde. Die Geschwister, die links und rechts und vor und hinter mir in der Kirchenbank sitzen, oder die Geschwister, die heute nicht da sind, ja, die sind genauso alle mit dabei. Egal, ob du dich auf die Leute am Sonntag freust oder ob es da welche gibt, um die du lieber einen Bogen machen möchtest. Es ist gut, wenn wir lernen, unsere Geschwister jetzt schon zu lieben. Denn wir werden in Ewigkeit mit ihnen zusammen sein. So wie Petrus sind wir alle zurückgeworfen auf die Gemeinde. Und das ist auch gut so. Denn in der Gemeinde begegnet uns, wie das Dietrich Bonhoeffer ausdrückt, der Christus im Bruder. Als Petrus da in der Nacht gefischt hat und noch total mit sich selbst beschäftigt war, da öffnet, im Text heißt es, der Jünger, den Jesus lieb hatte, ihm die Augen für Jesus. Und und verweist ihn wieder auf Jesus. Da ist Jesus, erkennst du ihn nicht? Und die anderen Jünger, die schmeißen Petrus trotz seines Versagens ja nicht einfach raus. Petrus erfährt in der Gemeinschaft Trost und Zuwendung. Also, die Jünger mussten in Bezug auf ihre Rolle als Jünger und auch in Bezug auf die Bedeutung der Gemeinde ganz schön große Wachstumsschritte machen. Und jetzt schauen wir uns noch deutlich kürzer als das erste Stück. Schreiben wir noch Wachstum hin. Den zweiten Teil an. Und das ist nämlich ganz wichtig für so eine Pflanze. Die darf nämlich nicht nur nach oben hin wachsen, sondern die muss auch Wurzeln schlagen. Also ganz wichtig ist auch die Verwurzelung. Jesus verleiht dem Wachstumsprozess der Jünger Stabilität, indem er auch offenbart, nach der Auferstehung hat sich nicht nur alles verändert, sondern es sind auch ein paar Dinge zum Glück gleich geblieben. Nämlich der Auftrag der Jünger und das Wirken Jesu. Vielleicht hat sich schon der ein oder andere gedacht, die Geschichte mit diesem erfolglosen Fischfang und dann diesem überwältigenden Fang, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Habe ich schon mal gehört. Genau, am Anfang vom Lukas-Evangelium, da kommt es auch schon mal vor. Und dort fällt es zusammen mit der Berufung der Jünger. Und Petrus erhält dort den Auftrag, von nun an Menschen zu fischen. Und dass zweimal dieselbe Situation kommt, vor allem jetzt nochmal nach der Auferstehung, das soll vor Augen führen, der Auftrag der Jünger, der hat sich nicht verändert. Es soll eine Ermutigung und eine Erinnerung sein, dass Jesus das mit ihnen zu Ende führen wird, was er mit ihnen auch angefangen hat. Und dann denkt ihr vielleicht, aber da gibt es noch mehr im Text, was mich irgendwie an andere Geschichten erinnert. Zum Beispiel dieses gemeinsame Essen, zu dem Jesus einlädt. Dann gibt es da Brot und Fisch und Jesus lässt sich die Fische herbringen und dann gibt er sie weiter an seine Jünger. Das erinnert mich doch, an das Speisungswunder aus dem Johannesevangelium am Anfang. Gibt übrigens noch viele Anspielungen in dem Text, kann nicht auf alle eingehen. Aber diese Kontinuität der Ereignisse soll zeigen, Jesus ist noch immer das Brot des Lebens und dass er nach der Auferstehung immer noch Kraft hat und die Wunder wirkt, die er auch vor der Auferstehung gewirkt hat. Jesus verlässt die Jünger mit seiner Kraft nicht. Er ist bei ihnen alle Tage bis an der Weltende. So ein Wachstumsprozess, der kann manchmal schmerzhaft sein. Deshalb ist es gut, dass wir nicht nur in die Höhe wachsen, sondern gleichzeitig heilsame Wurzeln schlagen bei Jesus. Seine Zusage gilt, was er angefangen hat, wird er zu Ende bringen. Er verlässt uns mit seiner Kraft nicht. Und vielleicht ist das auch ein Trost zu wissen, dass Jesus selber diesen Wachstumsprozess auch durchmachen musste. Wir lesen von dem Korn, das in die Erde gelegt wird. Jesus verwendet dieses Gleichnis. Und das musste sterben, damit etwas Neues aufgehen kann. Jesus musste das alte Leben hinter sich lassen, um in dieses Leben als Auferstandener hineinzuwachsen. Lasst uns doch auch in diesen Wachstumsprozess Jesu mit dem Predigtlied hineinfühlen. Korn, das in die Erde. Amen.